Wenn deine Seele weint, was machst du dann? Wenn sich eine Tür von Trauer, Hoffnungslosigkeit oder von Schmerz öffnet und plötzlich da so ein langer Gang vor dir liegt und in einen Gang eintrittst und nicht weißt, das ist der ein Tag lang, ist das ein Monat lang, ist das ein Jahr lang, wird das ein Leben lang so sein? Komme ich da überhaupt wieder raus? Was tust du dann? Vielleicht sagst du, ich kenne so einen Gang gar nicht. Ich kenne gar kein Leid. Ich habe keinen Krieg erlebt, wie unsere ukrainischen Geschwister, keine chronischen Schmerzen, wie mein Nachbar, keinen Menschen früh verloren. Ich habe von Leid keine Ahnung. Willkommen im Club. Vielleicht kennen wir nur die kleinen Dinge. Vorneweg, Jesus sortiert nicht nach Groß und Klein. Er sagt nicht, stell dich ein Stück weiter hinten an, schließlich gibt es ja noch Menschen, die noch schlechter dran sind wie du. So ist Jesus nicht. Bei ihm sind wir alle an der ersten Stelle. Also die Frage auch an dich, was machst du, wenn die Seele weint? Wir lesen gemeinsam im Johannesevangelium, Johannes 11. Wir kommen nach Bethanien, in ein Haus, in dem die Zeit stehen geblieben ist. 4 Tage ist Lazarus, ein guter Freund von Jesus, tot. Und Jesus begegnet jetzt seinen Schwestern. Martha, die funktioniert noch, organisiert, macht, ruft, läuft. Und der anderen Schwester Maria, die erstmal nur sitzen bleibt. Und mitten hinein in diese Wirklichkeit aus Verlust, Enttäuschung, Krankheit und Tod, da kommt Jesus. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und jetzt ein wichtiger Satz: Glaubst du das? Maria antwortet ihm mit Ja und ruft Martha antwortet ihm mit Ja und ruft Maria herbei. Vers 32, als Maria Jesus sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und jetzt kommt der kürzeste Satz der Bibel, der kürzeste Vers: Jesus weinte. Die Geschichte endet mit der Auferweckung von Lazarus. Wir bleiben heute in dieser Begegnung von Jesus mit Martha und Maria. Und wir gehen diese Geschichte von hinten nach vorne. Jesus weint. Als Maria kommt, stellt sie dieselbe theologisch wirklich gute Frage: Herr, warum warst du nicht hier? Und die Antwort von Jesus bei Maria klingt knochentrocken: Wo habt ihr ihn hingelegt? Bei ihrer Schwester hat Jesus sich noch Zeit genommen, hat was erklärt, hat Wahrheit hineingesprochen. Jetzt scheint es so, als hätte Jesus das gar nicht richtig gehört, als hätte Jesus gar nicht richtig wahrgenommen. Was ist los mit Jesus? Jesus kann offensichtlich nicht mehr reden. Er bekommt wohl scheinbar kein Wort mehr wirklich über die Lippen, so sehr ist er innerlich bewegt. Was in unseren deutschen Übersetzungen eher harmlos mit "er ergrimmte im Geist und erbebte" wiedergegeben ist, ist im Griechischen ein Jesus, der völlig fertig ist. Völlig fertig. Sein Atem geht schwer vor Trauer und seine Nasenflügel beben beim Atmen, beim Einatmen vor Zorn über das, was geschehen ist. Und dann bringt er nur diese wenigen einfachen, auch suchenden Worte herbei. Wo habt ihr ihn hingelegt? Mehr kann er gar nicht sagen. Und diese Stelle, die ist wirklich erstaunlich. Sie ist deshalb so erstaunlich, weil es Jesus ist, von dem wir reden. Der Messias. Ist ja nicht irgendwer. Jesus bringt nämlich zwei Dinge in diese Situation des Leids mit, von denen wir alle nur träumen können, sie mitbringen zu können. Erstens bringt er mit, dass er ja die Macht hat, diese furchtbare Situation zu verändern. Wir erleben solche Situationen in einer Form, wo wir einen völligen Verlust der Kontrolle erleben und nichts mehr von Macht und Einfluss in der Hand haben. Und zweitens bringt Jesus mit, dass er weiß, warum alles geschieht. Er weiß, wie er den Tod von Lazarus gleich in eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes verwandeln wird. Er weiß, dass sie alle in 10 Minuten jubeln werden, während wir in solchen Situationen des Leids nicht verstehen können, warum. Merkt ihr was? Dieses Weinen von Jesus macht aus psychologischer Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Niemand weint, wenn er weiß, er kann es ändern und er wird es gleich tun. Jesus weint. Warum? Warum tut er das? Woher kommt das? Jesus weint ganz schlicht, weil er vollkommen ist und weil er eben dadurch auch vollkommene Liebe ist. Hör dir das gut zu. Jesus wird sein Herz nicht einmal für 10 Minuten vor deinem Leid und deinem Schmerz verschließen, vor dem, was in deinem Leben ist. Er sagt nicht, es lohnt sich ja nicht mehr, ich weiß ja, was kommt oder es hat irgendwie einen Sinn, gleich ist es vorbei. Er weigert sich nicht, einzutreten in diesen langen Gang des Schmerzes und der Trauer, den wir gerne immer vermeiden. Und wir können daraus zwei Dinge lernen. Erstens, wenn wir in solche Situationen kommen, haben wir oft das Gefühl, wir müssten dem ausweichen, das Weinen. Wir kommen ganz oft und haben das Gefühl, wir müssen was reparieren. Vor allem die Männer. Die wissen dann immer eine Lösung oder einen kleinen Ratschlag. Oder wir sprechen dann auch biblische Wahrheiten aus, mit der wirklich guten und besten Absicht zu helfen. Und Jesus tut es auch im Gespräch mit Martha. Agiert er ja anders. Da öffnet er die Augen auch ein Stück weit für die größere Wahrheit in diesem trostlosen Moment. Wahrheit gehört dazu, aber eben nicht nur. Es ist so spannend, er begegnet der Martha mit Wahrheit und mit Maria teilt er die Tränen. Und er bringt offensichtlich an den richtigen Platz, zur richtigen Zeit, die richtigen Dinge. Und auch wir bringen natürlich auch an die Orte, wo gerade Leid und wo Trauer und wo Schmerz herrscht, bringen wir die Wahrheit über die Größe und gute Güte Gottes, aber nicht, um vor den Tränen uns zu drücken. Dinge zu reparieren zu wollen, das Richtige zu sagen, reicht nicht, Leute. Wisst ihr, das ist etwas, was die Gesellschaft auch kann. Das ist übrigens das Einzige, was die Gesellschaft wirklich gut kann. Irgendwie eine Lösung finden, irgendwie was zu erklären, irgendwie was auch immer. Wir haben aber Jesus als Vorbild. Wir sollten in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in diesem Land, in dieser Gemeinde bekannt dafür sein, dass wir diejenigen sind, die nicht nur wissen, wie es geht, sondern die mitweinen. Die bereit sind, mitzuweinen. Jesus reicht es nicht, nur wahre Sätze zu sagen, sondern er geht auch in den Dienst der Tränen. Bist du im Dienst der Tränen? Wahrheit ohne Tränen hat keine Kraft. Hat keine Kraft. Jesus weint. Und er zeigt uns durch sein Weinen noch was Zweites. Jesus kennt dein Leid. Vergangene Woche war ich eingeladen bei Kirsten und Winfried Kloge. Und Timo, ihr Sohn, den viele kennen, Timo Kloge, kann seit Monaten nicht mehr richtig aus seinem Bett aufstehen. Ein Absprache mit ihnen, mit den dreien, darf ich auch so weit davon erzählen. Und Christin meinte in dem Gespräch, dass Timo neulich auch mit zerbrochener Stimme und eben das, wie er es gerade noch hinbekommen hat, ihr gesagt hat, niemand kann sich vorstellen, wie es ist, wie es mir geht. Und er hat so recht. Er hat damit so recht. Und er ist damit nicht der Einzige in unserer Gemeinde, der das sagt. Und doch stimmt es nicht ganz. Und man möchte es ihm am liebsten und allen anderen zurufen, ein Mensch weiß es, Jesus. Und jetzt dazu, es ist im Christentum, gibt es etwas Einzigartiges. Wir haben eben nicht nur einen Gott, der alles weiß, weil sie allwissend ist und deshalb auch versteht, wie es dir geht. Das ist nicht die Botschaft, sondern wir haben auch einen Gott, der alles hautnah erlebt hat. Nicht aus Distanz, sondern aus persönlicher Bekanntschaft. Und zwar als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Als wahrer Mensch weiß er, wie es sich anfühlt, wenn sich die Nägel durch die Finger bohren oder durch das Herz bohren. Er weiß, was es bedeutet, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht. Bei ihm waren es die römischen Soldaten. In deinem Leben mag es die Krankheit sein, das Unglück, der Verlust, der Schmerz. Jesus ist Mensch und er weiß wie du, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig lehrt das Christentum etwas Unglaubliches. Auch er war eben auch wahrer Gott. Er hat nicht nur gelitten wie ein Mensch. Bei Menschen ist es so, der Schmerz, der steigert sich bis hin, dass der Mensch irgendwann auch zur Ohnmacht kommt und nicht mehr weiß. Und dann auch bestimmte Elemente des Leidens ja auch gar nicht mehr in der Fülle, in der Weite wahrnimmt. Gott nimmt all sein, alles Leid und alle Schuld der Welt mit in sein Leid hinein. Dass Jesus als Mensch und als Gott leidet, verändert alles. Es ist eine viel tiefere Aussage als, ja, Gott kennt dein Leid, weil er es eben weiß, nein, und es verbindet euch. Sondern er kennt dein Leid, er kennt das Leid der Welt aus persönlicher Bekanntschaft. In Jesaja wird das schon angekündigt, da wird gesagt, er ist ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er kennt es. Und er hat nicht nur das Gleiche erlebt, sondern er erlebt dein Leid. Er hat dein Leid erlebt. Alle anderen um dich, und da gebe ich dir recht, sie haben keine Ahnung, wie es dir, wie es euch geht. Und wir sollten daraus auch lernen, dass wenn wir Menschen in ihrem Leid begleiten, glaub ja nicht zu wissen oder da etwas darüber zu sagen, wie es denen wohl geht. Jesus aber kennt das Leid aus persönlicher Bekanntschaft. Er kennt dein Leid aus persönlicher Bekanntschaft. Und Jesus füllt dieses Leid, dieses Leiden. Oder anders gesagt, Jesus gibt deinem Leiden eine innere Gestalt. Bei Maria weint er. Bei Martha ist die Szene anders. Auch sie hat eine klare Aussage. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Absolut berechtigte Aussage. Aber diese Aussage zeigt auch, Marthas Glaube bewegt sich irgendwie auch in der Vergangenheit. Wärst du hier gewesen, ich war in Deutsch nie gut, aber es ist so eine Art Vergangenheitsform, ja, dann hättest du was tun können, dann hätte irgendwas wirken können, dann hätte ich dich erleben können. Ihr müsst ja wissen, Martha steht jetzt in diesem Augenblick von Jesus und sie fragt ihn nicht, was kannst du jetzt tun? Das ist nicht ihre Frage, sondern ihr Problem ist, sie glaubt an einen Jesus der Vergangenheit. Sie glaubt an einen Jesus, der hätte was tun können. Und dann antwortet Jesus ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt kommt Marthas Reaktion, ja, irgendwann einmal am jüngsten Tag, am letzten Tag. Martha steht vor Jesus, sie fragt nicht danach, dass das jetzt geschehen kann. Das ist nicht ihre Frage. Für sie ist klar, jetzt ist nichts. Auch jetzt ist nichts aus dieser Situation zu holen, sondern es passiert vielleicht irgendwann. Sie glaubt an einen Jesus, der irgendwann in Zukunft eine Rolle spielen wird. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus darauf. Und jetzt kommt was ganz Deutliches, es kommt ein Ego in mir im Griechischen. Das ist ein Ich bin jetzt, hier, heute, in diesem Augenblick, die Auferstehung und das Leben. Und er fragt Martha, glaubst du das? Und er fragt sie nicht, hast du das geglaubt? Und er fragt sie nicht, wirst du das dann glauben? Sondern glaubst du das jetzt, in dieser Situation, wo dein Haus zusammengebrochen ist, wo das Leid über dich schwebt, glaubst du das jetzt? Und Martha antwortet ihm mit, ja, weil du das bist. Jesus holt Martha in dieser ganzen Trauer, wo wir hinein in den Moment jetzt in die Gegenwart. Warum tut er das? Das ist nämlich ein großes Dilemma. Ein großes Dilemma im Leiden ist, dass wir gerne in die Vergangenheit zurückgehen. Zurückerinnern, wie es einmal war. Oder wir wollen herausfinden, warum es jetzt so ist, wie es ist. Das ist eine der größten Versuchungen, wenn Menschen leiden, den Satz zu sagen, ich habe was falsch gemacht, deshalb passiert mir das. Und ich spreche dir heute im Namen von Jesus Christus zu, an dem Leid, das über dein Leben bricht, bist du nicht schuld. Du bist nicht schuld. Amen. Du bist nicht schuld. Aber wir retten uns im Leid in die Vergangenheit oder wie Martha in die Zukunft hinein, ja irgendwann vorauslegen, könnte mal sein, was geschieht. Aber wisst ihr, was in der Zeit hier drin passiert? Bitterkeit in der Gegenwart. Wir werden verbittert darüber, dass es jetzt ist, wenn wir uns nur dorthin retten. Jesus holt Martha zurück ins Jetzt, ins Hier, ins Leiden. Nicht vom Leiden weg, sondern ins Leiden hinein. Sagt, hier bin ich, Ego in mir. Hier bin ich der, der ich bin. Hier bin ich die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und es gibt offensichtlich etwas im Leiden zu entdecken. Die Kirstin Gloge hat mich mit hineingenommen in ein Bild, das sie hatte in dieser Zeit des Schmerzes. Sie hat eine Salatschüssel geschenkt bekommen. Ich habe die mal mitgebracht. Sie ist von oben fotografiert in die Salatschüssel hinein zu Weihnachten. Und im Inneren sind so künstliche, feine Fäden, das sieht man gezogen. Im Kern, in der Mitte sind diese feinen Striche so miteinander verwoben, verzettelt. So, da entsteht so ein dunkler Fleck wie so ein Geschwür. Schmerzvolle Verstrickungen. Das, was völlig in Unordnung geraten da drin. Etwas, das richtig wehtut. Und geht man nach außen, sieht man, dass diese Entwirrung sich, dass die Linien sich langsam ordnen, dass etwas wieder sauber wird, aber noch nicht ganz. Und als sie dann, ich stelle mir so, den Salat zubereitet hat und in diese Schüssel schaut, sieht sie den Schmerz. Sie sieht ihren Schmerz da in der Mitte. Und dann schreibt sie, je höher die Schüssel ist, umso sortierter und entwirrter sind die Linien. Wenn ich die Schüssel mit etwas Gutem fülle, wie zum Beispiel Salat, sind nur noch die geordneten Linien zu sehen. Auch meine Seele muss mit etwas gefüllt werden, damit sich alles ordnet. Sie schaut dorthin und sieht, wenn da etwas drin ist, dann ordnet sich was. Und jetzt nicht falsch verstehen, die Botschaft ist nicht, dass wir das Leid einfach wie mit so einem Trostpflaster überdecken oder mit irgendetwas anderem kompensieren. Das ist nicht die Botschaft. Es geht auch nicht um eine dieser billigen Sätze, die man Land auf, Land ab, überall hört, alles hat irgendwie eine gute Seite, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Erzähl mir nicht, dass all das Leid irgendeinen Sinn macht. Das Bild ist bedeutend tiefer. Gott tut in all dem Leid etwas, was er offensichtlich nur im Leid tun kann. Und was ich jetzt gleich sage, ist extrem gefährlich, wenn du das hörst, ohne dass Gott dein Herr und dein Heiland ist. Es ist nicht zu begreifen, wenn Jesus nicht dein Herr und dein Heiland ist. Also bis zu dem Punkt von der Predigt konntest du super gut mitgehen, wenn du etwas philosophisch nachgedacht hast oder das psychologisch bewertest, alles gut. Was jetzt kommt, ist auf einem völlig anderen Level. Denn wir müssen uns mit folgendem Satz konfrontieren lassen, den Paulus schreibt in Philipper. Er schreibt, denn euch ist um Christi willen geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden, ist geschenkt worden. Was für ein eigentlich empörender Satz. Was für eine Unverschämtheit eigentlich zu schreiben. Aber was tief in diesem Satz verborgen ist, ist die Botschaft, wir sollen nicht nur irgendwie das Leiden bewältigen, mit Gottes Hilfe natürlich, sondern wir sollen dem Leiden eine innere Gestalt geben. Da ist etwas in diesem Leiden, in diesem Gefäß, in diesem bitteren Kelch, das nur dieser Kelch auffangen kann. Das nur dieses Leiden möglich hat, zu bewahren, zu entdecken, zu kultivieren, wachsen zu lassen. Nur der Glaube an Jesus, sag das nochmal, kann dem Leiden eine Gestalt geben. Wenn du keinen Glauben an Jesus hast, wird es extrem schwierig, jetzt die Predigt für dich. Weißt du, der Buddhismus, das ist ja ganz spannend, lehrt im Wesentlichen, wie du dich aus dem Leiden befreien kannst. Das ist ja sowieso, das Buddhismus große Thema ist deine Abhängigkeit oder deine Anhänglichkeit an die Materie und das große Ziel ist es, alles loszuwerden. Das große Ziel vom Buddhismus ist, dem allen zu entfliehen, dem Leiden. Auch der Islam kennt überhaupt gar kein positives oder gutes Konzept von Leiden. Mohammed war ein siegreicher Feldherr und Allah stellt sich deshalb an die Seite von Mohammed und zeigt seine Größe, indem er ihn vom Leiden bewahrt. Unser Gott schickt seinen Sohn mitten hinein in das Leiden der Welt. Mitten hinein. Gott. Und natürlich ist damit nicht gemeint, nicht jetzt falsch verstehen, dass Gott Krankheit schickt oder Leid verursacht. Er wollte nicht, dass wir sterben. Der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Gott will nicht, dass Menschen missbraucht, krank sind. Das ist nicht das Thema. Das Leiden ist nichts Gutes. Aber durch Liebe, durch Glaube bekommt das Leiden eine innere Gestalt und einen inneren Wert, der Jesus verherrlicht. Nur im Leiden können wir offensichtlich etwas auffangen und kann etwas wachsen. Und in dem Sinn kann Paulus das formulieren und sagen, es ist wie ein Geschenk, weil da etwas geschieht. Niemand will diese Schüssel des Leidens. Niemand will diesen Kelch des Bitterns. Niemand will das haben und doch legt Gott hier was hinein. Vielleicht hilft es dir auch in einem anderen Bild. Stell dir vor, das ist ein kultivierter Garten. Dein Leben ist ein kultivierter Garten. Alles ist schön hergerichtet. Bei manchen mehr, manchen weniger. Aber es ist im Prinzip schön eingezäunt. Ist alles sicher. Und dann kommt unerwartet, und es kommt meistens unerwartet, der Sturm des Leidens, das Chaos über dein Leben, der Schmerz, der alles durcheinander bringt. Und alles, was zuvor so geordnet, so schön da war, ist auf einmal wie verwüstet. Und auch der Zaun, der alles geschützt hat, ist völlig weg. Und jetzt sage ich dir zuerst, Jesus leidet mit dir. Jesus weint mit dir und er kennt diesen Schmerz. Aber in all dieser Verwüstung geht ein neues Land auf. Der Zaun, der bisher alles bewahrt hat, ist weggerissen. Und damit du es wiederherstellen kannst und damit du vorangehen kannst, musst du das Territorium, das du bisher hattest, plötzlich verlassen. Und du kommst in ein Land, in ein Territorium, das dir bisher noch völlig fremd ist. Durch die Verwüstung, mit der Verwüstung, in der Verwüstung, nichts an der Verwüstung ist gut und doch ist da ein neues Land. Neue Früchte, die nur in dieser Schale des Leidens aufbewahrt, kultiviert werden können. Da ist zum Beispiel der Sturm der Demütigung, der über dich wehen kann. Wenn jemand dich verachtet, wenn jemand dich anschaut, wenn jemand dich bloßstellt, normalerweise kannst du immer auch reagieren, indem du dich wehrst, dann legst du etwas rein, was hier drin bitter wird irgendwann. Aber weißt du, was auch hineingelegt werden kann? In der Demütigung liegt die Möglichkeit, Demut zu zeigen und zu lernen. Und das ist zum Beispiel eine unfassbar kostbare und wunderschöne Frucht, dass man lernt, nicht das Wichtigste auf der Welt ist, dass ich gut dastehe. Da gibt es zum Beispiel diese bittere Schale des Unrechts. Auch dem kannst du mit Zorn begegnen, das kannst du auch da reinlegen und das hilft auch ein Stück weit, aber es wird bitter. Oder du fängst damit etwas auf, nämlich zu lernen, zu vergeben. Weißt du, du lernst Vergebung nicht an einem Ort, wo kein Unrecht geschieht. Und jeder findet das Konzept der Vergebung übrigens super prima, so lange, bis er wirklich vergeben muss. Niemand möchte diesen bitteren Kelch von Enttäuschungen haben, dass eine Beziehung zerbricht, dass die großen Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dass das Kind trotz Gebets nicht geboren wird, dass Lebenspläne scheitern im Haus, im Finanziellen, in der Familie. Aber weißt du, was du in all diesem Unfrieden und in diesem Chaos lernen kannst, ist die Gelassenheit, Frieden zu bewahren, obwohl nicht alles so ist, wie du es dir vorstellst. Manche fühlen sich verraten, erleben Treuebruch. Weißt du, was in diese Schale aufgefangen werden kann, auch Zorn, auch Bitterkeit, auch Hass, ja, kannst du machen. Aber in diese Schale kann auch die große Einladung fallen, neu zu lieben, zu lernen. Liebe brauchst du da, wo Menschen nicht so sind, wie du dir das gedacht hast. Niemand will Leiden in der Hand behalten, aber das kann zu einem Gefäß werden und Leiden ist oft lang, ganz neu Geduld zu bewahren in der Schwere. Und dann ist der Kontrollverlust, wo viele auch, die krank werden, erzählen, wie sie Kontrolle über ihren eigenen Körper verlieren, Angehörige Kontrolle über ihr Leben verlieren, weil sie plötzlich pflegen. Das ist eine bittere Schale. Aber du kannst, das ist die Einladung Gottes, es hinzustecken und es ist die Einladung, Gott neu vertrauen zu lernen. Da ist etwas in allem Leid, das unglaublich kostbar ist. Und jetzt hör kurz zu. All das, was ich gesagt habe, macht das Leid nicht gut. Es gibt dem Leiden auch keinen Sinn. Es ist nicht die Antwort auf die Frage, warum. Das ist nicht das. Es ist nichts gut daran, dass jemand sein Kind verliert. Es ist nichts gut daran, chronische Schmerzen zu haben. Nichts daran ist gut. Jesus weint. Aber es gibt eine Perspektive, glaubensvoll auf Leiden zu antworten, ohne innerlich zu krepieren. Da entsteht ein innerer Raum, in dem etwas, ich sag's auch, Wunderschönes wachsen kann. Und wenn die dunklen Zeiten um dich kreisen, dann weißt du darum, dass Jesus mit dir weint. Er dein Leid kennt und da auch ein Moment ist, eine Gelegenheit aufgeht, dass etwas Wunderbares in dein Leben fällt. Jesus sagt, ich bin jetzt die Auferstehung und das Leben. Es geht nicht um irgendwann. Vielleicht hast du einen Jesus der Vergangenheit, den du noch aus deiner Kindheit kennst, den du so erlebt hast damals. Sagt Jesus nicht. Vielleicht hast du einen, mit dem du mal rechnen willst, der mal eine Rolle spielen soll in deinem Leben, jetzt gerade nicht. Jesus sagt, ego in mir, ich bin die Auferstehung und das Leben jetzt. Und es ist wahnsinnig interessant, es gibt eine Studie über die Inhaftierung von KZ-Häftlingen. Man hat sie in zwei Gruppierungen einteilen können. Da gab es die eine Gruppe, die im KZ immer nur die Frage kultiviert hat, was war und was wird vielleicht mal sein und warum ist das alles passiert? Und wer will es ihnen übel nehmen? Da gab es aber auch die andere Gruppe, die einzig und allein immer die Frage gestellt hat an jedem Tag neu, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und dreimal dürft ihr raten, wer durch diese Zeit des Schicksals, des Leidens besser, aufrechter, erfüllter durchgegangen ist. Nicht die, die kultiviert haben, die Frage wann oder irgendwo, sondern die, die einfach bei dem waren, was ist jetzt dran, Herr, was willst du, ego in mir, jetzt tun? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Jesus, nur wenige Minuten später, weckt Lazarus auf. Und das ist auch schon etwas, was ich bei allem, was ich gesagt habe, dir heute schon auch noch mitgeben muss, auch wenn ich nicht viel darüber gesprochen habe. Der Herr macht das Unmögliche möglich. Vergesst es nicht. Der Herr kann das Unmögliche möglich machen. Und es ist so spannend, in der Bibel an dieser Stelle beginnt im Johannesevangelium unmittelbar nach diesem Erlebnis der Auferweckung die Verfolgung von Jesus. Die geistlichen Führer entschließen, aufgrund dieser Auferweckung Jesus zu töten. Und jetzt hören wir zu, Jesus wusste das. Jesus wusste, der einzige Weg, Lazarus' Begräbnis zu unterbrechen, ist sein eigenes Begräbnis einzuleiten. Der einzige Weg, Lazarus aus dem Grab zu rufen, ist, sich selbst in dieses Grab zu gehen. Es ist im Johannesevangelium wie so eine Kippstelle, so ein Momentum, der alles verändert. Der Preis, dich zu retten, auch in deinem Leid, jetzt, ego in mir, ist sein Tod. Und ich sage dir, Jesus weiß das. Und er zögert keine Sekunde. es auch zu tun. Er zögert keine Sekunde in deinem Leben, das auch zu tun. Herr, wir sind jetzt vor dir. Und in der Stille, Herr, bringen wir unsere Kämpfe, unser Leid und auch unsere Schuld. Herr, wir wollen das Abendmahl feiern, indem du diese Botschaft nochmal für uns erfahrbar, schmeckbar machst. Und wir schauen in unseren Kelch, wir schauen in unsere Vase, wir schauen in unser Gefäß und sehen dort auch den dunklen Fleck, weil uns Unrecht widerfährt, weil Krankheit oder Schmerz über uns gekommen ist, für den wir nichts können, Herr. Und wir blicken dort auch hinein und sehen die Verstrickungen, für die wir selbst verantwortlich sind, Herr. Und du legst dort hinein dein Leben, dein Sterben und deine Auferstehung. Herr, in der Stille begegnen wir dir jetzt mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was wir kämpfen, mit all unserem Leid und mit all unserer Schuld. Und mitten hinein, in was immer du dem Herrn gesagt hast, spricht er: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nimmermals sterben. Glaubst du das? Amen. Timo Gloge hat oder verschickt vielleicht auch immer noch, wenn es anderen nicht gut ging, ein bestimmtes Lied mit dem Titel Der Gott, der das Meer teilt. Was immer du gerade dem Herrn gesagt hast, ich lade dich ein, dir dieses Lied in deine Situation, in dein Leben jetzt zusingen zu lassen.